Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Ja, heute sind wir in der Bundeshauptstadt bei jemandem zu Gast, den unsere Hörer wie ganz selbstverständlich abends in ihre Wohnzimmer lassen. Als Gesicht von Tagesschau und Tagesthemen begleitet unser Interviewgast Millionen Menschen durch die Nachrichtenlage des Tages. Vielen Dank für die Einladung ins ARD-Hauptstadtstudio. Markus Preis, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen, genau, im Zentrum von Berlin und sozusagen da, wo es auch noch ganz leichte Spuren von Eichsfelder Wurzeln gibt.
Auch von mir einen schönen Gruß aus dem Eichsfeld. Wir haben uns heute Morgen mit dem Zug aufgemacht und haben uns also wirklich wahnsinnig gefreut, dich, wir haben uns auf das Du verständigt, kennenzulernen. Wir kannten uns vorher nicht und freuen uns wirklich auf dieses wunderschöne Interview.
Also wir kannten dich, aber du kanntest uns bislang nicht. Bis vor 10 Minuten noch nicht.
Na, ein bisschen eher schon, weil ich natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet habe auf den Podcast, ich mal ein bisschen reingehört habe. Aber freut mich genauso.
Ja, wenn du reingehört hast, am Anfang stellen wir immer die Frage, wann, wo und wie ging es seinerzeit los mit dem kleinen Markus?
Mit dem ging es los an einem Sonntagmorgen im April um 9 Uhr in Heiligenstadt. an einem Sonntagmorgen. Mein Vater war bei meiner Geburt nicht anwesend. War, wie es als Eichsfelder ist, Sonntagmorgen in der Kirche, hat hinterher dann nochmal angerufen und dann gab es Vollzug. Dann war ich da und schreite seitdem als Sonntagskind durchs Leben.
Und aufgewachsen bist du nicht in Heiligenstadt?
Nein, aufgewachsen bin ich in Eichstrut, der bis vor kurzem flächenkleinsten Gemeinde Thüringens. Mhm. Aber wir haben ja auch eine kleine Verwaltungs- und Gemeindereform gehabt und sind da jetzt quasi komplett in der Gemeinde Uder auch aufgegangen.
Genau, ich ja auch.
Ja. Ja, deswegen gibt es Eichstrut als solches nicht mehr mit rund immer schwanken so zwischen 85 und knapp 100 Einwohnern als eigene Gemeinde mit eigenem Bürgermeister, sondern Teil jetzt von was ganz Großem. Mhm. Aber das war natürlich der Ort, wo ich aufgewachsen bin und wo ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte und immer glücklich war, oben auf dem Berg zu sein.
Ja, ich bin immer erstaunt, wenn ich mit dem Fahrrad da lang fahre. Ich komme von Dieterode über Eichstrut nach Mackenrode dort runter. Und Eichstrut ist diese Gemeinde, wo wirklich mittendrin die Kirche steht, so wie es sich auf dem Eichsfeld auch gehört. Und es geht auf der einen Seite richtig bergauf. Man muss also richtig strampeln, wenn man mit dem Fahrrad fahren will. Genau. 88 Einwohner hat Eichstrut momentan.
Genau, ich kann auch... Aber ich will nicht zu viel sagen, momentan bin ich mir nicht ganz sicher, aber im generell kann ich im Kopf die Häuser durchgehen und im Prinzip auch zählen, wie viele Einwohner es aktuell gerade sind, wenn mich mein Vater oder mein Bruder auf dem letzten Stand gehalten haben.
Ja. Deine Eltern, was haben die gemacht?
Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter war Grundschullehrerin.
Okay. Und du hast noch Geschwister?
Genau, die sind... auch noch einer im Eichsfeld, der dort noch weiter wohnt. Der andere ist auch, wie ich, ein bisschen weiter in der Welt gerade unterwegs. Aber wir kommen natürlich alle immer so oft, wie es geht. Es ist manchmal nicht so oft, wie ich es gerne möchte, aber doch auch zurück. Und das ist halt immer so ein schöner Moment auch im Jahr, auch dann mit der Familie einfach wieder zusammen zu sein.
Also ihr wart 3 Brüder?
Ja.
3 Brüder.
Hat's Mutti auch nicht leicht gehabt mit 3 Jungs?
Doch. Ganz ja. Leicht.
Okay.
Ganz liebe Kinder waren das. Und ganz brave Jungs, wie sie es gehört, haben kaum Sorgen gemacht.
Okay, wir fragen, wenn der Ton dann wieder aus ist, fragen wir nochmal nach.
Nee, ich glaube, das können wir schon sagen. Also ich glaube, wir haben auch untereinander ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer gehabt und haben es auch weiterhin und... Wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit, finde ich, gehabt und wollte früher auch natürlich immer weg und wollte die Welt sehen und wollte raus. Und wie gesagt, es ist ja ein recht kleiner Ort. Mhm. Trotzdem ist es heute umso schöner, wenn ich wieder da bin, weil das merkt man halt schon, das ist so die wirkliche Heimat. Mhm.
Ja, da sind wir ja praktisch schon dabei. Ich wollte mal weg. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, auf Journalismus, auf Radio, auf Fernsehen? Wie ist denn das da überhaupt losgegangen?
Ja, wie ist das losgegangen? Also A, natürlich mit dem Wunsch, sozusagen auch die Welt ein bisschen zu sehen. Ne? Also das war ja quasi, Eichschrutt liegt ja auch relativ nah dann zur früheren Grenze und man wusste, okay, in die Richtung geht es nicht mehr allzu weit weiter. Es wäre aber doch irgendwie auch interessant, das alles mal zu sehen. Dann habe ich mit meinen Eltern auch damals schon viel irgendwie Weltspiegel geguckt und habe da irgendwie Gerd Ruge gesehen und Klaus Bettnarz und dachte, das ist deren Arbeit. Die fahren da hin und können sich das alles angucken und davon erzählen. Und also es hat mich immer schon fasziniert. Und ich bin auch jemand, der auch damals immer schon sehr, sehr viel gelesen hat. Nach der Wende dann natürlich noch mit viel mehr Möglichkeiten. Habe auch viel meiner Freizeit sozusagen, wenn ich auf den Bus warten musste, bei Multhof in Heiligenstadt verbracht, in der unteren Etage damals noch, und habe da irgendwie die Romane angeguckt, konnte ja nicht immer gleich einkaufen, aber habe dann viel gelesen und wollte halt einfach raus und bin bis heute überzeugt, das ist die beste Art, die Welt kennenzulernen in dem Beruf, den ich mache. Bin auch sehr froh, dass es geklappt hat, aber dass es geklappt hat, das war jetzt nicht so selbstverständlich. Ich habe eben schon mal gesagt, mein Vater war Ingenieur, der war... Sagen wir mal, der hat die Zähne zusammengebissen, als ich gesagt habe, ich möchte Journalist werden. Bin ich ihm auch bis heute sehr dankbar für, dass das trotzdem überhaupt kein Thema dann war. Er hat mich nur gefragt, ob ich wirklich glaube, dass das eine gute Idee ist und ob ich das hinkriegen würde. Und ansonsten habe ich irgendwann mal, ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, aber irgendwann so in der vielleicht 10. Klasse davon Wind bekommen, dass es sogenannte freie Mitarbeiter bei Zeitungen gibt. Und das habe ich dann nicht lange mit mir rumgetragen, sondern habe da angerufen. Damals noch bei der MA war das damals.
Genau,
die dann später zur TLZ wurde. Und habe dort dann in der Lokalredaktion angerufen, in Heiligenstadt, Wilhelmstraße. Und damals war das noch eine Zeit, da war das Zeitungsgeschäft noch deutlich lukrativer, als es heute ist. Heute ist es ja sehr schwer und leider haben wir so viel Sterben bei den Regional- und Lokalzeitungen. Ich kann nur jedem sagen, das ist eine gute Investition, auch eine bezahlte Zeitung zu haben. Mhm. Also möchte ich wirklich sagen, auch wenn ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin, das ist sehr wichtig, dass vor Ort auch ein paar Lokaljournalisten da sind, die in den Kreistag gehen, die in den Stadtrat gehen, weil sonst passieren da Dinge, wo man sich denkt, warum, wie kommt das zustande? Und es ist ganz gut, wenn da einer immer ist, auch mal ein bisschen hinguckt. Das nur als kleiner Einschub, aber jedenfalls habe ich damals angerufen zu diesen Zeiten und da hieß es, nee, braucht man nicht, danke. Also jetzt so ein Halbabiturient. Aber irgendwie habe ich dann da noch ein bisschen Forscher nachgefragt und nochmal und nochmal und nochmal und dann hieß es, ja, dann schreib doch mal da irgendwie was. Und dann habe ich was über das staatliche Gymnasium geschrieben und bin dann da mit schlotternden Knien in die Wilhelmstraße, habe da geguckt, wo steht hier MA, habe dann ganz vorsichtig und aufgeregt geklingelt und dann hieß nur, nee, sorry, hier ist die Anzeigenabteilung, die sitzt ein bisschen weiter runter, dann das Ganze nochmal. Und dann kam ich dann da rein als derjenige, der da jetzt schon dreimal angerufen hatte. Und dann hieß es, ja, dann schreib mal, was du da schreiben willst. Und dann haben sie es angeguckt und fanden es gut.
Okay.
Und dann hieß es gleich, was machst du denn am Wochenende? Und dann ging das so weiter. Und die Kollegen, die damals da waren, also damals der Redaktionsleiter war Ernst Beck.
Ja.
Dann der Jürgen Backhaus, die Monika Köckritz. Also ich bin ihnen sehr, sehr verbunden bis heute. Sie haben mir sehr viel beigebracht. Sie haben mir sehr viel Geduld und Sorgfalt nahegebracht, aber auch eine Haltung zu diesem Beruf, der auch in einer kleinen Lokalredaktion sehr viel auch Ehrgeiz hatte und Ambition und jetzt nicht nur einfach schnell irgendwas machen, sondern das möglichst wirklich gut zu machen, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Plan jetzt bei der Sache. Warum mache ich das? Es gab auch noch zwei Kollegen, die dann später auch weitergegangen sind. Eine Kollegin Silke Helwig war auch mal eine Zeit lang die Chefredakteurin von Radio Bremen, war auch in der Ellingstadt. Die hat mich damals ja, förmlich geschliffen. Ich dachte, Mensch, das ist doch richtig gut jetzt. Irgendwie, nein, da nochmal da. Das ist viel zu unkonkret ausgedrückt. Wir kommen mehr auf den Punkt, das ist besser. Und ich habe dieses Ding 100-mal, ging um ein Konzert einer Boygroup in Leinefelde. Das ist für so eine Reportage, für so eine Jugendseite, die es dann einmal in der Woche gab. Und ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig so wie so aus einem großen Magazin fast schon so, ne? Und die Kollegin, die Silke, hat mich da geschliffen. Das ist noch nicht gut. Und das, was willst du damit eigentlich wirklich sagen? Dann sag doch das, was du wirklich sagen willst. Und das ist etwas, was ich damals beim 7. Durchgang zum Kotzen fand. Aber was natürlich in mir auch später gearbeitet hat. Und häufig denke ich, ja, was ist jetzt hier der Moment? Jetzt müsste ich hier eigentlich nochmal richtig ran.
Okay. Und das hat geholfen.
Ja, das ist.
Das war eine gute Schule.
Das war eine sehr gute Schule.
Und es hat auch Spuren hinterlassen. Wir waren heute Morgen am Bahnhof in Heiligenstadt. Und da war eine Gruppe von Kindern und auch eine Dame, so in meinem Alter ungefähr. Und die frug mich dann, wo wollt ihr denn hin? Und wir haben gesagt, wir fahren heute nach Berlin zu Markus Preis. Sie war hellauf begeistert und hat gesagt, der hat bei uns mal als Praktikant gearbeitet, denn die hat bei der TLZ gearbeitet. Damit. Die war total, fragen Sie mich nicht mal, frag mich nicht nach meinem Namensgedächtnis. Das ist also für, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Frau Köckritz war.
Ja.
Ja, es könnte sein, aber ich will mich dafür nicht verbürgen.
Ja, nee, wirklich, es war eine tolle Zeit und ich habe auch damals meine erste größere, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Investition getätigt. In der Zeit, ich war ja dann noch Schüler und habe mir damals ich musste immer die Kamera von der Redaktion leihen. Mhm. Und wenn man die eigene Kamera hatte, hatte man einen besseren Satz für ein Foto. Also man wurde ja honoriert.
Ja klar, gab es mehr Kohle.
Genau, und dann habe ich mir irgendwann eine Minolta Spiegelreflexkamera gekauft, was schon ganz gut war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, noch viel wichtiger ist ein guter Blitz. Weil man ja immer diese Abendtermine hatte und so und dieses kleine Ding, was da dran ist, das hat natürlich nicht da irgendwie so den Raum ausgeleuchtet. Habe ich das also auch noch gemacht und das hat mich damals richtig viel Geld gekostet, aber es war halt etwas, was über die Zeit sich auch amortisiert hat. Und auch dieses Element fand ich damals ganz toll, da mit der Kamera unterwegs zu sein und der Kollege, der das damals machte, dann mal mit in der Dunkelkammer und das zu entwickeln und die Bilder auszusuchen und dann kommen die auf den Rechner und dann suchen wir die aus und haben den Ausschnitt und also ich fand das toll und allein wie viel ich jetzt schon davon erzählen kann, das war ja im Prinzip nur eine Zeit, die so irgendwann, weiß gar nicht mehr genau, so Ende 10. Klasse bis zum Abi und dann noch ein bisschen während der Zivildienstzeit und dann war ich ja auch schon weg. Aber es war etwas, was mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist.
Aber da muss es ja irgendwie mit dem Rundfunk, mit dem Fernsehen weitergegangen sein.
Ja, das war gar nicht geplant. Also ich hatte damals immer so eine, habe ja eben schon gesagt, bis heute lese ich sehr gerne und sehr viel. Und ich hatte immer so ein bisschen so eine literarische Vorstellung von Journalismus und so von Land und Leuten und Szenen und wollte auf jeden Fall zu einer Zeitschrift oder, also damals habe ich immer so von Geo oder sowas geträumt. Oder dann halt einer großen Zeitung. Und während meines Studiums gab es dann verschiedene Möglichkeiten für Volontariatsplätze. Und die, wo ich hin wollte, die Zeitungen und so, die waren halt quasi erst in der zweiten oder dritten Runde. Und in der ersten Runde war der WDR. Das war eine Riesenadresse, also der Westdeutsche Rundfunk in Köln. Und ich habe den, dachte, okay, da bewerbe ich mich mal, dann werde ich da nicht genommen. Und komme vielleicht dann in die zweite Runde, weil die werden ja bestimmt Leute nehmen, die schon mal Fernsehen oder Radio gemacht haben. Und dann musste ich mich da vorstellen und das war so ein Assessment Center, hieß das, also ne, so ein ganzer Tag mit verschiedenen Gesprächen und auch so Tests. Und das war eigentlich sehr begehrt damals, aber ich wollte eigentlich nur da durchkommen, um in die nächste Runde zu kommen und dann riefen die an und sagen, Sie sind's. Und Sie können sich jetzt freuen. Und ich sag, okay, komm gleich. Und wie gesagt, auch dort fand ich immer das Radio viel, während des Volontariats viel interessanter. Und dann hat die Aus- und Fortbildungsredaktion, so heißt das, die hat dann gesagt, nein, du musst jetzt schon die letzte Station nochmal ein Fernsehen machen, sonst ist das nicht ausgewogen hier. Und da habe ich gesagt, okay, Sportschau oder Tagesschau. Und damals war EM, Fußball-EM in Belgien und Niederlanden. Mhm. Und da hat die Sportredaktion gesagt, also du kannst da gerne kommen, aber da sind die alle bei der EM und du fährst nicht mit. und das hat dann zur Tagesschau mich geführt. Ja, und der Rest, der Rest ist Geschichte. aber war, wie gesagt, alles nicht so geplant, aber im Endeffekt super.
Und jetzt bist du ja seit wie lang hier in Berlin? Vorher warst du in Brüssel.
Genau, in Berlin bin ich jetzt seit einem Jahr und 9 Monaten.
Okay. Ja. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus?
Gibt es so
überhaupt
typisch,
einen typischen? Nee,
ganz typischen Arbeitstag gibt es nicht. Also es gibt so ein paar Konstanten. Wir haben die Redaktionskonferenz, die ist um 12.15 Uhr. Die Hörfunkkollegen sind da schon deutlich eher natürlich, weil deren Zeit eher morgens ist. Bei uns geht das dann eher lang in den Abend rein. Das klingt jetzt schön, weil es würde auch meinem Hobby des Rennradfahrens eigentlich sehr entgegenkommen, um 12.15 Uhr, aber so ist es natürlich nicht ganz, weil man natürlich morgens dann auch schon jede Menge Termine oder Telefonate hat. Und also so die grundsätzliche Unterscheidung für mich in einem Tag ist eigentlich die, ob ich selber sehr viel im Programm bin, also ob ich eine Moderation habe, einen Bericht aus Berlin oder jetzt die Landtagswahlen oder einzelne Ereignisse, wo viel passiert, wo man also Live-Schalten macht oder eine Reise hat mit einem Außenminister oder mit einem Bundeskanzler, also wo man selber auch im Programm was macht. Oder ob es eher sozusagen ein Tag ist, der, ich nenne das immer Verwaltung ist. Also es ist ja, seht ihr ja auch, ein großes Haus. Es gibt da viele Dinge zu klären vom Personalfragen über Finanzen, über Verstopfung im Seitenstrang.
Das kriegst du auch auf dem Schreibtisch. Also das,
ja, wir, natürlich.
Also du musst jetzt nicht die Gummihandschuhe anziehen, nein, aber du musst vielleicht schon mal eine Entscheidung fällen, wenn
genau,
irgendwo
also,
was klemmt.
Ja, am Ende ist man verantwortlich für ganz viele Dinge. Und da haben wir natürlich auch Kollegen, die sich dann sozusagen um die Verwaltung ganz speziell kümmern oder um das Gebäude. Mhm. Aber natürlich gibt es dann auch manchmal so Momente, was machen wir da? Sollen wir das machen? Sollen wir das erneuern? Sollen wir da was hingehen? Und da man am Ende ja die Verantwortung hat, muss, ist man dann halt auch eingebunden. Wir haben ein gutes Team. Das ist zum Beispiel auch ein typischer Moment am Montag. Mhm. Gibt es da so eine Konferenz immer Montag um gegen 10 wo wir solche Dinge dann für die Woche besprechen oder beziehungsweise das, was halt seit der letzten Sitzung passiert ist. Und das ist also der schöne Teil ist für mich der natürlich des Reporterseins und des Selberarbeitens. Der andere ist auch ein großer, wichtiger und auch einer, der manchmal zu kurz kommt in oder der nicht zu kurz kommen darf, aber ich würde ihn gerne noch häufiger haben, ist der einfach, wo man Input hat. Also wo man zum Beispiel politischen Input hat, wo man Leute trifft, wo man Gespräche führt. Also wo man das, was man am Ende natürlich auch nach außen gibt, sozusagen auch noch weiter unterfüttert. Dass man möglichst mit viele Stimmen dazu gehört hat und dann weiß, okay, wenn die jetzt öffentlich das und das sagen, ich habe mit so vielen anderen gesprochen, das kommt so nicht. Also das ist sehr wichtig, dass man da immer sozusagen die Hand so ein bisschen am Boden abtastet, damit man das ein bisschen einordnen kann, was so passiert. Wenn man da quasi nur zu einem Event hinkommt und das dann aufnimmt und weitergibt, dann ist es meistens nicht so ganz, trifft das nicht so ganz den Kern.
Okay. Ja. Und wie spontan muss man denn als Journalist sein? In deinem Job jetzt? Gibt es das auch schon mal, dass nachts das Telefon klingelt und es heißt, jetzt musst du ran?
Ja, also Berlin ist ein bisschen, sage ich mal, tagesaktueller als zum Beispiel Brüssel. Da ist es, gab es häufiger, weil man natürlich auch noch für andere Aspekte. Hier ist man ja sehr stark für die Politik zuständig. In Belgien hat man natürlich auch sozusagen das alles andere, was noch in dem Land passiert. Ne? Und wenn dann zum Beispiel ein Terroranschlag irgendwie, der ist natürlich nicht zwischen 9 und 5 tagsüber, sondern der passiert halt irgendwann, dann hat man diese Elemente noch viel mehr. Aber klar, das gehört dazu. Und ehrlich gesagt, das macht aber auch so ein bisschen den Reiz auch des Ganzen aus.
Ich erinnere mich, als der Skiunfall vom Schumacher war, da war das bei dir dann auch sehr spektakulär. Ne? Da musstest du auch ja, sehr, sehr schnell entscheiden, da, beziehungsweise wurde für dich schnell entschieden.
Ja, da war ich eigentlich in Paris in der Zeit, war dann über Weihnachten aber nicht da. Und die Kollegen riefen dann an, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Sonntag. Der Michael Schumacher, der hat da irgendwie einen Skiunfall gehabt und morgen haben wir das Morgenmagazin und wie kommen wir jetzt noch dahin? Und ich war damals in Brüssel, aber eigentlich Korrespondent in Paris. Ich war nur in dem Moment in Brüssel. Und wie kommen wir da jetzt noch hin? Im Prinzip ist das nicht möglich und das war ja um die Silvesterzeit, also zwischen den Jahren. Mein Bruder war da und dann war die einzige Möglichkeit, um morgens noch so da zu sein, da jetzt hinzufahren, 800 oder 900 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich noch. Und mein Bruder hat dann gesagt, du fährst aber jetzt nicht allein darunter. Und dann ist mein Bruder mit mir nach Grenoble gefahren, nachts im Auto durch ganz halb Frankreich. und dann haben wir da morgens quasi, waren wir mit die Ersten, die dann von so weit weg, also die französischen Medien waren natürlich schon sehr viele da, da angekommen sind, da geschaltet haben. Ich habe das Studio Paris angerufen und habe gesagt, könnt ihr da irgendwo möglichst nah dran, also ist egal, was es ist, aber dass man nicht so weite Wege dann da hat, irgendwie ein Hotel. Mhm. Mein Bruder hat dann irgendwie kurz geschlafen, kam am Nachmittag, ich war die ganze Zeit da auf Sendung und sagte dann irgendwie nur, ich fahre jetzt zurück, ihr seid echt verrückt. Hat mir noch eine Tüte mit aus dem Supermarkt mit Cola und Banane da gelassen, hat gesagt, so macht's gut hier.
Kommen wir mal von dem großen Geschäft aus Berlin vielleicht so ein bisschen wieder in die Niederungen. Passiert das eigentlich ab und zu mal, sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel in Eichstrut bist, gibt's ja keinen Supermarkt, auch wenn du in Heiligenstadt dann einkaufst. Du bist im, sage ich jetzt mal, irgendeinem Markt im Rewe, stehst am Gemüsestand und diskutierst mit irgendjemand über die Gemüsepreise, dass sich jemand irritiert rumdreht und sagt, die Stimme kenne ich aus den Tagesthemen.
Das passiert öfter. Ob Stimme oder ansonsten.
Ich denke mal, du bist aktuell das bekannteste Gesicht des Eichsfeldes. Also dich kennt in Deutschland.
Nach uns.
Ja, aber in deutschlandweit werden wir seltener erkannt als Markus.
Ja, also letzteres kann ich jetzt nicht genau einordnen, ob das so ist. Da gibt ja eine ganze Menge auch an sehr prominenten Eichsfeldern. Ne? Zum Beispiel unser Thüringer Landtagspräsident ist ja auch ein Eichsfelder.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall. Fakt ist, man wird sehr oft angesprochen, man wird sehr oft erkannt. Das ist manchmal auch nicht so schön, weil man auch nie so einen ganz ungestörten Moment hat. Ne? Aber umgekehrt ist es halt auch in 99% der Fälle sehr positiv, ne? Weil die Leute das schon schätzen und auf einen zukommen und einen ansprechen und sagen, Mensch, wir hören das immer und dann sage ich auch immer nochmal Danke, weil ihr oder sie seid ja auch meine Chefs, ne? Weil ihr auch die Gebühren bezahlt und deswegen, wir geben jeden Tag alles. Ihr erlebt es ja jetzt hier auch im Hauptstadtstudio, ne? Annette macht uns jetzt hier einen super Ton auch noch dazu. Wir machen den ganzen Tag, versuchen wir alles zu geben, weil wir wissen, wir haben auch ein großes Privileg, dass wir so arbeiten können, dass wir unabhängig sind, dass wir auf keinen hören müssen, weil wir eben auch diese Basis haben. Wir müssen nicht irgendwo hingehen und sagen, können wir das machen? Dann kriegen wir vielleicht die Anzeigen nicht mehr und so. Das fällt für uns alles weg. Und dass das viele Leute auch so sehen, bei allen Dingen, die auch kritisch sind und die auch uns begegnen, sehe ich doch, wenn ich einen ganz persönlichen Kontakt habe, wirklich zu 90%. Das ist sehr, sehr positiv.
Also ich sehe das auch ganz entspannt, dass wir uns heute mal so ein bisschen Rundfunkgebühren zurückholen, weil wir nutzen ja wirklich eure komplette Technik und mit Annette am Pult und das genießen wir schon so ein bisschen jetzt hier. Ja, du sagst es schon, dass das Feedback positiv ist. Und jetzt, wenn du vor der Kamera stehst und irgendwas sagen musst, wäre ja nicht schlecht, wenn da eine Tonspur käme, obliegt dir das komplett? Oder gibt es Vorgaben? Das heißt, hier aber, es gibt hier Grenzen. Das kann man nicht, klar, logischerweise, wo man sagt, es muss ein ordentlicher Ton sein, klar. Aber inhaltlich gibt es da, werden dir da Grenzen vorgegeben oder was der Preis sich einfallen lässt, haut er raus.
Ja, der haut nichts raus, sondern lässt sich auch nichts in dem Sinne einfallen, sondern, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man versucht wirklich gut das Bild zu sich zusammenzusuchen. Mhm. Also welche Entwicklung gibt's, wo passiert irgendwas und was ich mache, was wir auch machen. Mhm. Also welche Themen machen wir? Es gibt niemanden anders, außer die hier arbeiten. Mhm. Wir sitzen in einer Redaktionskonferenz zusammen, was ist das Thema, worauf wollen wir gucken, das haben wir schon, aber auch schon mal gemacht. Lass uns mal den Blick dahin. Mhm. Jetzt zum Beispiel ist Dienstag, ne? Da geht das so langsam, wird es ein bisschen konkreter Richtung Bericht aus Berlin am Wochenende. Welche Themen machen wir da? Da gucken wir jetzt zum Beispiel, um mal zu sagen, diese Woche gucken wir natürlich oft das Thema SPD. Mhm. Ja, kann man neu anfangen mit den gleichen Leuten? Und wenn man, was passiert da? Oder wir gucken auch jetzt noch so auf die Frage, warum ist die AfD so erfolgreich bei den Arbeitern, nicht mehr die SPD? Ne? Mhm. Oder wir schauen auf die Frage, was wird dauerhaft von diesem Iran-Krieg bei uns noch wirken, auch wenn das vielleicht morgen, übermorgen schon wieder vorbei wäre. Mhm. So, das sage ich jetzt mal und dann kann ja jeder am Sonntag mal gucken, was wir wirklich machen. Mhm. Weil das ist halt einfach eine Entwicklung über die Zeit. Und diese Vorstellung, dass da irgendjemand jetzt sagt, ihr müsst das und das machen, das gibt's einfach nicht.
Weißt du, immer so im oder landläufig wird dann so behauptet, ja, die kriegen das vorgelegt und die rattern das da runter, das ist deren Job. Ja, viele denken oder wissen nicht, dass ihr eure Texte selber schreibt. Also sonst könnt's ja.
Also erstmal schreibe ich ja gar nicht in den allermeisten Fällen gar keinen Text, sondern ich mache das so frei wie jetzt auch.
Okay.
Ja, also ich überlege mir schon, weil das ja auch, wir nennen das formatiert ist, also ich kann ja nicht einfach mal so in der 20 Uhr, das ist eine gute Frage, wie ist denn das jetzt? Da muss ich auch nochmal kurz überlegen. Sondern das ist ja relativ kompakte Zeit. Ne? Also man hat dann, wenn es eine Frage ist, dann so netto ungefähr 50 Sekunden. Wenn es zwei Fragen sind, dann so 1,30. Das überlegt man auch. Manchmal wollen die Kollegen auch länger. Dann sagen, können wir nicht zwei Fragen machen, um es ein bisschen von der Dynamik zu verändern. Also so ist das. Ich spreche mit den Hamburger Kollegen. Wir überlegen, also jetzt, wenn es die Tagesschau betrifft, welche Themen machen wir? Zum Beispiel heute haben wir darüber diskutiert. Der Bundespräsident sagt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg im Iran. Das hat die Bundesregierung, also Friedrich Merz, hat ja gesagt, weiß ich auch noch nicht so genau, wir prüfen das mal. Diskutieren wir drüber, ist das jetzt nur, weil er das sagt, ein Thema? Aber andererseits ist es Staatsoberhaupt und es ist schon eigentlich eine grundsätzliche Frage sozusagen von Krieg und Frieden und wie stehen wir zu dem, was Trump da jetzt gerade macht? Und das sind einfach Debatten, die geführt werden, zwischen uns, da gibt es keinen weiteren, der von außen kommt und sagt, mach das mal so. Mhm. Wir haben natürlich eine Kritik, wir haben eine interne Kritik, aber das sind auch Kollegen, die zum Beispiel auch in anderen, sag ich mal, vom Morgenmagazin sind, aber auch intern einfach vom Hörfunk, vom Radio oder vom, was weiß ich, von der Sportschau kann es auch ein Kollege sein, der sagt, ich habe gestern ein Tagesthemen geguckt, also der auch offiziell die Kritik an dem Tag macht. Mhm. Und mir hat das so und so gut gefallen, da ist mir aufgefallen, da wurde das und das nicht gesagt. Ich habe gesehen, bei RTL oder beim ZDF gab es das, das hat mir eigentlich ein bisschen gefehlt. Umgekehrt fand ich das viel besser als bei uns und an der Stelle war das so. Das ist so und dann macht man jeden Tag eine interne Kritik, wir für uns, dann nochmal quasi auf der größeren Ebene über die ganze Sendung, auch innerhalb der ARD. Und dann versuchen wir am nächsten Tag wieder eine zu machen. Manchmal haben wir Momente, wo wir denken, oh, das haben wir einfach nicht gesehen gestern, das, ich sag mal jetzt überspitzt, das haben wir auch ein bisschen verpennt. Das müssen wir heute noch, da müssen wir noch mal ran oder können wir heute überhaupt noch ran, ist es nicht auch schon wieder ein bisschen vorbei.
Und interessiert keinen mehr dann
quasi. Ja, und das so läuft das. Also es ist nicht, dass jetzt irgendwie eine große Stimme von außen kommt, ihr müsst aber heute das und das machen.
Also wenn ich jetzt deinen Worten so lausche, würdest du sagen, der Journalismus und die Presse und auch der Rundfunk ist also wirklich ein ganz wichtiger Pfeiler für eine stabile Demokratie. Ja, unverzichtbar.
Definitiv. Also deswegen gibt es ja so viele in so vielen Ländern, die eine weg haben wollen. Mhm. weil das Leben für viele, die Macht haben oder die Kapital haben, viel einfacher ist. Mhm. Wenn nicht Anna die ganze Zeit daneben steht und sagt, das meinst du jetzt aber nicht ernst. Und das gelingt uns auch nicht immer, ne? Und manchmal haben wir vielleicht auch Stellen, wo wir nicht kritisch genug sind oder so. Aber wenn es das nicht gibt, wenn jeder nur noch sein TikTok-Zeug kriegt und einer drückt einen Knopf, was da jetzt kommt, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das meinte ich vorhin auch, das fängt auf der lokalen Ebene an. Wenn wir in Heiligenstadt sitzen und morgen hat einer, jetzt absolut fiktiv, morgen hat einer auf einen Liten ein Atomkraftwerk gebaut. Und dann sage ich, ja, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja rechtlich, da muss ja irgendwelche Vorschriften. Nee, das haben die vor 5 Jahren schon im Stadtrat eingebracht. Da gab es eine einjährige Einspruchsfrist. Da hat sich aber niemand gemeldet. Und das ist jetzt durch. Das ist letztlich durch. Und da ist es doch ganz gut, wenn einer von der Thüringer Allgemeinen oder von der TLZ regelmäßig dabei ist und sagt, ey, weißt du, was die da gerade machen?
Ja.
So. Und das ist die Funktion, die wir haben. Und das gelingt uns im Allgemeinen, finde ich, sehr gut. Es gibt Defizite, wo wir auch Sachen verpennen oder wo einfach unser Blick auch nicht scharf genug ist. Aber das versuchen wir natürlich immer und das merken wir auch hinterher und denken dann, verdammt, das haben wir nicht gut genug im Blick gehabt. Aber das ist die Funktion und deswegen gibt es so viele Länder und so viele Interessen, die das kaputt machen wollen. Die sagen, das ist so schlecht, das muss weg. Und diese Kritik muss man immer so angucken und auch, ich hoffe, das kommt auch gerade rüber. Was stimmt davon? Was müssen wir mitnehmen? Aber man muss auch wissen, die wird ja nicht geäußert, um uns besser zu machen.
Nein.
Sondern damit möglichst viele Leute denken, das ist schlecht, das kann weg. Und dann hat man eine offene Spielfeld. Und gucken wir mal nach Amerika. Ich sage jetzt gar nicht Orban oder sowas. USA, unser leuchtendes Freiheitssymbol. Steht der Verteidigungsminister jetzt diese Woche da, hat die Wahl gewonnen, wir machen keine Kriege mehr und sagt jetzt, ihr könnt mal was Patriotisches schreiben in Amerika. So. Und da sieht man doch, das Interesse ist da, dass diese, ich sag mal, unbequemen Journalisten, und wir können an manchen Stellen, gebe ich offen zu, sind wir manchmal nicht unbequem genug, aber die sollen weg. Und das, so sehe ich die Sache und so erlebe ich sie auch. Und wir haben ein ganz großes Privileg hier, dass wir wirklich aus dieser Perspektive, nicht perfekt, aber wir versuchen es jeden Tag besser zu machen, arbeiten können.
Jetzt musst du ja auch hin und wieder mal Leute interviewen.
Ja.
Du musst keinen Namen nennen, aber gibt es Leute, wo du sagst, okay, ja, es ist mein Job, muss ich jetzt interviewen, aber wenn es ein Kollege machen würde, ich würde ihn gern lassen. Ich habe da keinen Bock eigentlich, aber ich muss jetzt durchziehen.
Also, erstmal würde ich die Frage mit Nein beantworten, weil ich neugierig bin. Und deswegen Leute, die jetzt quasi potenziell Interviewpartner sind, ist ja auch immer interessant zu hören, wie machen die das. So, also das erstmal. Ein Gespräch, wie wir es jetzt sozusagen führen, ist mit jedem interessant. Schwieriger wird dann ein Interview vor der Kamera. Aus 2 Gründen. Bei den einen, weil sie dann unglaublich verschlossen werden. Und man denkt, oh Gott. da kommt nichts, ne? Du kannst sie dreimal so rum fragen. Der Punkt kommt nicht. Und man weiß, wenn das nicht ein öffentliches Interview wäre, würde vielleicht ein bisschen mehr passieren. Und das andere ist, auch hinter verschlossenen Türen sehr interessant, aber es gibt auch Leute, die da teilweise sehr aggressiv in dem Gespräch auch werden. Ne? Also die einfach was ganz anderes machen, als Fragen zu beantworten oder ein Interview an sich zu führen. Also so gesehen, ein Gespräch möchte ich mit jedem gern machen, aber manchmal ist die Form ein bisschen schwieriger.
Okay.
Jetzt weiß ich schon, was kommt.
Nee. wir wollen ja mal ein paar Anekdoten hören. Welche kuriose Situation hast du hier schon im Hauptstadtstudio oder insgesamt in deiner Journalistenkarriere erlebt?
Kuriose
Die vielleicht nicht im Fernsehen gelandet ist, deswegen kennen wir sie nicht, aber wo du sagst, das war schon sehr amüsant.
Oh, da gibt's viele. Im Kurios kann ja auch sehr lustig sein. Also manchmal glaubt man ja gar nicht, auch wie Sachen so zustande kommen. Ne? Also ihr habt vorhin gefragt, ob man da mal nachts raus muss und so, ne? Dass man da quasi in der letzten Sekunde, ich hatte mal, das ist schon auch viele Jahre her, so eine Live-Schalte, da war ich noch in Köln und die war in Bielefeld. Oder in der Nähe von Bielefeld, ne? Da fährt man schon 3 Stunden. Und es war so irgendwie, also für 17 Uhr. Und damals war das noch alles ein bisschen komplizierter. Da brauchte man noch so ein, sagen wir mal, sowas wie ein VW-Bus mit einer Satellitenschüssel drauf und so ein SNG heißt das, um da hinzufahren. Der WDR hatte da auch eine und dann war es so irgendwie 13.45 Uhr. Okay, wir probieren das. Und dann fährt man da hin, kommt da an, muss sich total beeilen, um 17 Uhr das hinzukriegen, kommt vielleicht 10 Minuten vor 5 da an, der Kollege springt aus dem Auto, baut die Kamera auf, zieht die Kabel, stellt das hin, macht das Licht an, so ungefähr. Man steht davor, 2 Minuten Schalte, Ende, wir packen ein und fahren wieder weg. Und man denkt so, ich glaube, die Leute in Bielefeld, die denken, die Spice Girls waren jetzt einmal kurz da. Weil für die wirkt das so, die kommen da rein, sind 10 Minuten da und zack, wieder weg. wir haben natürlich dann auch um alles, was es da ging, natürlich auf der ganzen Fahrt telefoniert, die ganze Recherche, dass man weiß, was man macht, spricht mit der Redaktion, was wären denn so ungefähr die Fragen. Ne? Das habe ich schon vorhin ja schon mal gesagt, dass man das auch ein bisschen versucht zu strukturieren, damit man die wichtigsten Punkte in diesem formatierten Gespräch sozusagen unterbringt. Ja, sowas passiert schon und dann, ja.
Aber sowas, ich kann mich an eine Tagesschau-Sprecherin erinnern, die zum Schluss überhaupt keinen Ton mehr rausgekriegt hat. Ich weiß es nicht, wer es genau war. Die hatte so einen Versprecher da drin und ist nicht darüber fertig geworden. Die hat wahrscheinlich immer in die Regie da reingeguckt und die haben sich geömmelt vor Lachen und sie hat nichts mehr zustande gekriegt. Ja. Das war zu schön.
Das war, glaube ich, Frau Daubner, die ist schon öfters mal, hat die Leute da sehr erheitert, ja.
Ja, also das kommt eben auch dazu, ne? Wir sind ja auch Menschen, ne? Ja. Und wir haben auch, manchmal ist man auch mal krank. Mhm. Das finde ich zum Beispiel immer interessant. Dann läuft einem den ganzen Tag die Nase. Also der Körper ist schon auch interessant. Und dann, wenn man zum Beispiel einen Bericht aus Berlin hat, dann hat man auch eine Maske, ne? Also hat noch mal ein bisschen Puder und so, damit das nicht glänzt von den ganzen Scheinwerfern. Und dann putzt man sich nochmal die Nase und sagt der Kollegin, ich glaube, du musst nochmal hier, weil ich habe das alles wieder abgewischt. Aber dann, wenn das läuft, dann ist eine halbe Stunde, läuft die Nase überhaupt nicht. Und danach sofort geht's wieder weiter. Ne? Also das fände ich echt häufig interessant, wie dann offenbar alle Hormone einlaufen.
Bei Volker ist umgedreht. wir fahren 5 Stunden mit dem Zug, er muss nicht einmal auf die Pipi-Box. Sitzen wir beim Podcast, dann drückt's. Ich hoffe, du hältst es jetzt noch ein paar
Minuten durch. Ich halte durch.
Markus, wenn der Eichsfelder kommt, kommt er nicht mit leeren Händen. Wir haben 3 Sachen dabei.
Oh.
Einmal ein bisschen was zum Essen, also Eichsfelder Schmand.
Oh,
Und eine Stracke. Und das Dritte, das haben wir der Annette übergeben, die das jetzt mal einspielt.
Hallo Markus, hier ist Marianas Eichstrud. Ich wollte dir einfach mal liebe Grüße schicken. Es ist für mich immer etwas Besonderes, wenn du ins Eichsfeld kommst und ich mich mal mit dir unterhalten kann. Die Gespräche tun mir gut und bleiben mir lange immer in Erinnerung. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine schöne Zeit. Fühl dich ganz herzlich gegrüßt aus Eichstrud.
Oh, das ist ja schön. Vielen, vielen Dank, Marianne. Das muss ich jetzt kurz erklären. Marianne ist sozusagen unsere Nachbarin, wohnt genau gegenüber. Ich kenne sie eben, seitdem ich laufen kann. Und wir hatten immer ein total herzliches Verhältnis, immer ganz freundlich und immer warm und bei ihr auf dem Hof mit dem Fahrrad rumgekurvt und es freut mich total. Schön, wirklich. Wie habt ihr denn das hergestellt?
Also, wir fangen mal mit dem Krieg an. Mein Opa und Mariannes Papa, die waren zusammen beim Militär und daher kennen wir uns und meine Mutter telefoniert regelmäßig mit Marianne. Ich sage, los, wir rufen die jetzt ein und wir fragen, oh ja, dann mache ich und selbstverständlich kriegst du für Markus mache ich alles, hat sie mir gesagt am Telefon.
Ja, schön, das freut mich auch. Jetzt würde ich ja gerne zurückrufen, ich hoffe, sie hört es auch, aber wenn nicht, sehe ich sie bestimmt im spätestens Richtung Sommer, das klappt eigentlich immer meine Woche. Ja,
und sie ist ja mit Smartphone sehr bewandert. Also sie wird sich den Podcast mit dir dann auf jeden Fall dann anhören. Ja, du sagtest schon, das hat funktioniert mit den drei Jungs, ihr wart artig. Ich habe auch ganz liebe Grüße von Vicky, seinerzeit hieß sie Vicky Geier,
ja.
Jetzt mit Vicky Müller. Und ich sage, los, ich brauche hier Informationen. Das ist eine Freundin von uns. So, der war ganz lieb, hat sie gesagt. Ich kann dir leider nichts mitgeben. Also sie hat das bestätigt und richtet ganz liebe Grüße aus.
Schön.
Ja, für uns bleibt eigentlich nur noch eine ganz wichtige Frage als Eichsfelder. Kannst du platt streuen?
Nee, nicht wirklich. Also, das wäre zu viel gesagt, wenn ich das behaupten würde. Obwohl mein Opa, meine Oma, die ja früher auch bei uns im Haus mit gewohnt haben, immer das gesprochen haben und auch, also das täglich im Alltag war, aber wenn ich sagen würde, dann ist es nur eine Imitation.
Okay.
Und so ein Nachmachen aber nicht wirklich.
Aber du würdest verstehen. Natürlich. Also wenn einer platt streut, ja, und halbet so ein paar Dinger drus, dann verstehst du das schon. Absolut. Mit Marianne könntest du, wenn Marianne platt streut, dann verstehst du das schon.
Ja.
Gibt es eigentlich irgendjemand, den du unbedingt mal interviewen möchtest? Und natürlich auf der Gegenseite, gibt es auch jemanden, den du auf keinen Fall interviewen würdest?
Also, unbedingt mal interviewen würde ich einfach aus persönlichen Interessen auch ein paar Sportleute mal. Hm. Ich bin ja hier immer mit der Politik und muss immer die Rentenpakete und so, ne? Also ich bin ein großer Radsport und ein großer auch Fußball sowieso, aber Radsport und Tennis. Und ich finde zum Beispiel Rafael Nadal ist ein Typ, den ich einfach gut finde, der sehr erfolgreich war und zwar anders als andere, weil er halt einfach ein totaler Kämpfer war. Und das, den Typ finde ich einfach gut und den würde ich gerne mal auf jeden Fall treffen und auch gerne interviewen. Jemand, den man gar nicht interviewen würde, ja, ist halt auch gleichzeitig in meinem Beruf jemand, den man dann wahrscheinlich sehr gerne interviewen würde. Ne? Also die meisten Fragen hätte ich sicher an Wladimir Putin.
Okay.
Möchte ich auf dem Foto mit ihm sein, wo wir uns die Hand geben, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, er bringt zu viele Menschen in der Ukraine gerade um. Aber interessant aus journalistischer Perspektive. Und da finde ich, die muss man immer offen halten. Ist auf jeden Fall.
Du bist ja ziemlich nah an den Politikern dran. Ich habe deine Sendung jetzt aus dem Humboldt-Forum gehört. Vorgestern, glaube ich.
Mhm.
Und habe gehört.
Da seht ihr, es gibt keinen typischen Tag. Ne? Das war auch wieder so. Ja.
Und habe gehört, dass du weißt, was Ursula von der Leyen in der Handtasche hat.
Ja. Also nicht jeden Tag, aber wir hatten eine Reise mal mit ihr und die ist ein bisschen anders abgelaufen, als man so denkt. Man denkt ja, das ist alles super gut organisiert. Es ist bei Berlin ein bisschen besser, weil es ein eigenes Flugzeug gibt. Da ist das ja auch alles mit normalen Ticket buchen. Und dann hat sich das alles verzögert und dann sind wir da den ganzen Tag, also nachts geflogen. Eigentlich war dann so gedacht, man kommt dann ganz früh morgens an, kann man dann einmal im Hotel irgendwie abstellen, kurz was Frühstück und dann geht's los. Dann ging das aber den Tag über quasi dann direkt weiter, bis wir dann abends spät ein Interview bei ihr hatten. Das heißt, ich hatte den Morgen vorher schon gearbeitet, dann sind wir abends geflogen, die Nacht durch, den nächsten Tag durch und dann abends waren wir da bei ihr zum Interview. Also ich war seit 36 Stunden mindestens am Stück wach. Wir hatten auch noch, ehrlich gesagt, noch nichts gegessen. Und das kam dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wir haben dann nicht zu ihr gesagt, hat noch keiner was gegessen. Irgendwie kam das dann, sie meinte, aber sie sind ja dann auch hier. Ach so, sie waren ja auch gar nicht. Nein, dann haben sie doch bestimmt total Hunger. Und dann hat sie wir waren da bei ihr in dem Hotelzimmer, hat sie dann die Minibar ausgeholt und auch aus ihrer Handtasche, wo sie irgendwelche Müsli-Riegel hat allen erstmal was gegeben. Da haben sie doch bestimmt total Hunger. Ja.
Siebenfache Mutti, ne?
Ja.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ne? Du musst dann, deswegen, ich glaube, wir lassen unseren Fragenkatalog heute mal weg, weil wir viele Sachen uns noch bewegen. Familie. Lebst mit deiner Familie hier in Berlin?
Nein, meine Familie ist weiter in Brüssel.
Okay. Das macht's ja dann nicht unbedingt entspannter. Aber du kannst dich dann unter der Woche, ist egal, dann zuppelt keiner und sagt, ey, wir müssen noch zum Kegelverein. Und du bist verheiratet, hast wie viele Kinder?
Ich habe drei Kinder. Drei Töchter.
Auch Sortenrein. Oh. Sortenrein wie deine Eltern
genau.
Da,
Jungs? Wir haben, ich bin in einer Welt von Jungs aufgewachsen und jetzt lebe ich in einer Welt von Mädchen und Frauen.
Das rächt sich sozusagen.
Ja. Ich empfinde das als sehr, sehr, sehr angenehm.
Ja, noch eine Frage, was die Eichsfelder mal interessiert. Wie textsicher bist du beim Eichsfeld-Lied?
Komplett.
Komplett.
Alle 5 Strophen.
Vielleicht gibt es einen kleinen Fehler, aber...
Das geht ja unter. Man singt es ja selten allein und dann ja. Hilft der Nachbar rechts und links. Das klappt
bist
schon.
Bist du gewandert durch die Welt auf jedem ja. Weg und Pfad. Ja. Schlugst auch auf in Nord und Süd dein Zelt an Alp und Meergestade. Hast du mein Eichsfeld nicht gesehen mit seinen burggekrönten Höhen und Kreuzfidelen saßen, deinen Rüben magst du lassen. Ich könnte auch noch mehr.
Ja,
aber.
Ja. Wie stehst du zur 4. Strophe? Dem Herd und so weiter?
Ja, also jedes Lied wird in seiner Zeit geschrieben.
Ganz genau.
Und so gehört es für mich auch dazu.
Ja. Ja.
Und da würde ich jetzt nicht sagen, also ich begreife das als das Lied als etwas, was eine Identität gibt, was eine Historie hat und was auch, ihr habt es eben gesagt, eine Atmosphäre schafft, aber nicht als ein Gesetzblatt.
Genau, ja, sehr schön.
So hat der Landrat übrigens auch geantwortet. Genau so.
Ja, vielleicht wäre das ja irgendwann nochmal.
Lieber Markus, es war uns eine innere Pressekonferenz, hier bei dir sitzen zu dürfen. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns, als wir vor einem guten Jahr so gestartet sind mit den ersten Plänen für den Podcast, wen können wir einladen, stand natürlich dann als Frage an der Tafel und dann haben wir gesagt, also wenn wir es mal schaffen, den Markus Preis zu interviewen. Also dann haben wir es geschafft.
Und jetzt hört bitte nicht auf.
Nein. Also wir hätten uns nie erträumen lassen, dass wir heute schon in Berlin sind, nach nicht mal einem Jahr und dich interviewen dürfen. Das spornt uns eher an, da entsprechend weiterzumachen. Und wir wünschen dir da für die Zukunft alles, alles Gute. Und vielleicht kommst ja irgendwann mal ins elterliche Haus, ins Eichsfeld mal wieder zurück oder hast mal so einen Ferienwohnsitz oder so. Grimms Brüder sind immer für ein kühles Getränk zu haben. Wir laden dich da gerne ein.
Also. Sehr gerne. Komme ich bestimmt drauf zurück.
Ja, herzliches Dankeschön.
Danke, dass ihr den weiten Weg nach Berlin gemacht habt, nur für diesen Podcast. Danke sehr.
Gerne.